Wir wollen uns heute Morgen über den Auftrag, den wir haben, als Christen Gedanken machen und den Herrn Jesus betrachten. Wir wollen heute Morgen unsere Blicke ganz auf ihn lenken. Denn wenn wir sein Leben studieren und schauen, wie der Herr Jesus gelebt hat und was sein Anliegen war, dann können wir nicht anders als versuchen, von ihm zu lernen. Wir haben einen Herrn, der die Menschen sah. Er lebte immer vor seinem Vater. Und er konnte sagen, mein Vater wirkt und auch ich wirke. Und er sagte auch, wenn ich den Vater nicht wirken sehe, dann kann auch der Sohn nichts tun. Und was ich den Vater tun sehe, das tue auch ich. Und so können wir wissen, dass der Herr Jesus in allem, was er tat und in all seinen Anliegen wirklich vor Gott stand. Nun, der Jesus hatte eine Schau. Und er sah die Menschen, er sah sie, wie sie wirklich waren. Und das ist wirklich etwas ganz Wunderbares, wenn wir das Leben Jesu betrachten, wie er mit den Menschen zusammen war, wie er sie sah, wie er sie anschaute und wie er mit ihnen zusammen war. Er sah nicht nur die Nöte der Menschen, er war auch ganz eng mit ihnen zusammen. So oft steht geschrieben von Herrn Jesus, dass er im Hause eines Pharisäers war oder im Hause eines Sünders oder auch im Hause seiner Freunde. Wie oft hat er Gemeinschaft gehabt und genossen mit solchen Leuten, die ihn brauchten. Wir wollen heute Morgen vom Herrn etwas lernen. Und dazu Matthäus Kapitel 8, ab Vers 14 lesen, zum Anfang. Matthäus 8, ab Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Worte. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, welcher spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wie oft steht es geschrieben in den Evangelium, in den Evangelien, dass der Herr, er sah. Er sah. Im darauffolgenden Vers steht geschrieben, als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah. Und das, was er anschaute, das, was er sah, das drückt sein Anliegen aus. Das drückt das aus, was ihm wirklich wichtig war und wozu er da war auf dieser Welt. Und auch im Haus des Petrus, wo man erwarten könnte, dass er sich ja mal ein bisschen ausruhte, auch dort sah er sofort eine Not. Und er konnte die Not nicht übersehen. Sondern wo eine Not war, da war auch der Blick des Herrn. Und da waren auch seine Hände, die sofort tätig wurden und etwas taten, damit die Not gelindert würde. Der hatte einen Blick für die Not. Und wir sollten das auch haben. Wir sollten die Not sehen. Die Not in den Menschen. Und wie sie da niederliegen in ihren Nöten, Sündennöten und Leiden. Und wie schön ist es doch, wenn hier geschrieben steht, dass der Jesus selbst unsere Schwachheiten trug und unsere Krankheiten auf sich nahm. Er hat diese Dinge nicht nur gesehen, er hat seine Hände unter diese Nöte gelegt und sie auf seine Schultern genommen. Er hat die Nöte nicht nur gesehen, sondern er hat sie getragen. Und liebe Geschwister, das sollte auch unsere Haltung sein. Es gibt verschiedene, die wissen nicht, was sie zu tun haben. Die wissen nicht, was ihre Gabe ist. Und die wissen nicht, was sie tun können im Reich Gottes. Und es gibt etliche, die das sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wo ich mich einsetzen soll. Ich habe keine Gabe, ich bin ja kein Prediger und was soll ich auch machen? Und die machen einfach nichts, bis mal einer kommt und sagt, würdest du vielleicht einmal das und das übernehmen oder das und das tun? Ein jeder von uns sollte offene Augen haben für Nöte. Und wenn wir offene Augen haben für die Nöte, die um uns herum sind, dann werden wir auf einmal so viel sehen, was es zu tun gibt. Da sind zum Beispiel Besuche zu machen, da können wir Leute ansprechen auf der Straße, da können wir Freunde besuchen und in die Häuser unserer Freunde gehen, wo eben die Türen offen sind. Und wenn du da drinnen bist, wirst du sofort andere Nöte entdecken und sehen und dann wirst du so viel zu tun haben, dass du gar nicht mehr weißt, wo anfangen. Ein junger Christ sollte nie sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil es so viel zu tun gibt. Du brauchst nur die Augen aufzutun und so zu blicken, wie eben auch der Herr Jesus in diese Welt hineingeblickt und hineingeschaut hat. Und wenn man dann eine Not sieht, nicht einfach die Augen schließen und denken, da kann ich sowieso nichts machen, sondern mit der Haltung des Herrn leben. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich. Und zu den Leuten hinzugehen und ihre Nöte, vielleicht zum Teil wenigstens, ihre Nöte auf unsere Schultern zu laden, indem man ihnen vielleicht einmal zuhört, indem man mit ihnen betet, indem man auf sie eingeht und indem man die Bibel miteinander liest und schaut, was der Herr zu diesen Nöten sagt. Man kann so viel tun. Und es ist so schade, dass auch in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden, es manchmal so lange geht, bis einmal einer auf dich zukommt und fragt, was sind deine Nöte? Kann ich etwas abnehmen? Können wir miteinander reden? Oder vielleicht, wenn man offene Augen hat, das kann man sogar sehen. Wir sollten leben in dieser Haltung, liebe Geschwister. Wir sollten leben wie der Jesus. Und wir sind einfach von Natur aus dazu geneigt, unser eigenes Leben zu leben, unser Häuschen mit dem Gartenzaun uns einzurichten, unsere Beetchen zu pflanzen und da uns schön einzurichten. Und was über dem Gartenzaun ist, das schauen wir nur ungern an. Es geht uns vielleicht so, wie wenn wir im Fernsehen Nachrichten sehen. Und zusammengebrochene Häuser sehen, Leute, die leiden irgendwo im Krieg, die weinen. Wenn wir die Nöte dieser Welt betrachten, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Wir schauen am liebsten gleich wieder weg und wollen gar nicht an diese Nöte denken. Denn je länger wir uns damit beschäftigen würden, hätten wir desto mehr ein schlechtes Gewissen. Und wenn wir dann die Nöte unmittelbar in unserer Umgebung schauen, dann geht es uns manchmal auch so wie dem Priester und dem Levit, der die Nöte zwar sehen, die Leute, die da halbnackt da liegen und in ihrem Elend. Und wie schnell geht man dann einfach vorüber. Der Jesus hatte eine Schau für die Not, aber, Vers 18, auch er konnte nicht alle heilen und konnte nicht allen helfen. Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer hinwegzufahren. Er konnte auch nicht allen helfen, weil je mehr Not du siehst, desto mehr Not kommt auf dich zu von außen und das kann einem auch erdrücken. Also das heißt nicht, dass wir uns mit der Not, mit der Welt beschäftigen, irgendwie das Gefühl haben müssen, wir müssen jetzt alle Not auf dieser Welt auf uns laden. Geht auch nicht. Der Jesus war unerhört ausgeglichen. Und das müssen wir auch werden. Wir müssen eine Schau haben für die Nöte in dieser Welt, aber wir müssen auch wissen, dass wir nicht alle Nöte anpacken können. Und dass wir es herausfinden können, welche Nöte, dass wir auf unseren Schultern tragen müssen und welche Nöte, dass wir einfach dem Herrn überlassen müssen. Da war noch eine große Volksmenge da und ein jeder von ihnen hatte seine Sorgen und sein Problem und seine Krankheit. Und der Herr ging einfach weg von ihr, an das jenseitige Ufer. Sie sind ihm dann zwar immer nachgegangen und haben ihn immer wieder gesucht und wollten mit ihm zusammen sein und von ihm geholfen werden. Liebe Geschwister, wir müssen es lernen, so vor dem Herrn zu stehen. Eine Schau zu haben für die Nöte der Leute. Aber wir müssen dann auch wissen, welche Nöte, dass wir nicht mehr tragen dürfen und auch können. Der hatte eine Not, er sah die Not, wenn Leute Vergebung brauchten. Matthäus 18, Vers 27. Da erzählt er ein Gleichnis. Von dem Knecht, der seine Schulden nicht bezahlen konnte. Und es ist klar, dass der Herr jenes Knechtes, dass es der Herr selber ist, der Jesus. Der Herr aber jenes Knechtes, aber innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Er hatte eine Schau für die Nöte, auch für die inneren Nöte. Natürlich hatte er das. Er sah, wenn jemand von Herzen zu ihm schrie und wurde wirklich von dem Herrn, er wurde wirklich von dieser Not erfasst. Und hier steht geschrieben, er wurde innerlich bewegt. Er sah die Not nicht nur, sondern er ließ sich von der Not auch innerlich bewegen. Und dieses innerlich Bewegen geht jetzt noch einen Schritt weiter als nur das Sehen. Wir sehen das ja auch in Matthäus 9, Vers 36, da ist wieder einmal eine Volksmenge da. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also er sah die Not nicht nur, sondern dieses Sehen ging weiter, es ging in ihn hinein und er wurde innerlich bewegt. Wir haben also einen Herrn, der sehr sensibel war. Und es hat ihm auch auf sein Gemüt geschlagen, die Nöte der anderen. Und dieses innerlich Bewegtsein zeigt einfach an, dass der Herr sich diese Nöte der Menschen wirklich hat nahe kommen lassen. Dass es nicht abgewehrt hat. Meistens bauen wir um uns herum Abwehrmechanismen, wenn wir die Nöte anderer sehen. Abwehrmechanismen, indem wir uns dann selbst einreden, ja, du kannst ja da sowieso nichts machen und schau doch gar nicht hin erst, das bringt dir nur Depressionen, wenn du die Nöte der Leute siehst und so weiter. Nein, der Herr ließ die Not der Menschen an sich herankommen. Er hat das nicht abgeblockt, er wurde sogar innerlich bewegt darüber und hat sich mit den Nöten der Leute wirklich auseinandergesetzt, auch innerlich. Hier, weil er die Leute sah wie verschmachtete Schafe, die keinen Hirten haben. Er hat die Not auch analysiert. Er wusste auch, wo ihre Not war. Und er konnte sagen und zeigen, aufzeigen, das fehlt den Leuten. Sie sind wie verschmachtete Schafe, sie haben keinen Hirten. Und jetzt versuche ich, dieser Not entgegenzukommen. Im vorhergehenden Vers, den wir gelesen haben, in diesem Gleichnis, sehen wir den Herrn, wie er die Not sieht, dieses Menschen, der seine Schuld nicht bezahlen kann, der vor ihm niederfällt und sagt, Herr, erbarme dich meiner, hab Geduld mit mir. Und er wurde innerlich bewegt. Er hat die Not dieses Menschen, dieses schuldbeladenen Menschen verstanden und er wurde innerlich bewegt und ließ sich zu herzlichem Erbarmen hin. Und wenn wir in Matthäus 20, Vers 34 lesen, sehen wir den Herrn wieder so. Da sind die zwei Blinden und die sagen zu ihm, Herr, unsere Augen möchten doch aufgetan werden. Und Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an. Innerlich bewegt. Und das ist ein Merkmal unseres Herrn. Wir haben nicht einen Herrn, der irgendwie gefühlskalt gewesen wäre. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht kalt werden. Dass wir uns nicht gehen lassen und Gefühle uns nicht einen Streich spielen sollen in unserem Leben, wie wir das gestern Abend im Video gesehen haben. Das ist natürlich auch wahr. Aber auf der anderen Seite sind wir in Gefahr, häufig einfach gefühlskalt zu sein. Der Jesus war nicht kalt in seinen Gefühlen, absolut nicht. Er war innerlich bewegt. Und wir müssen vom Herrn lernen, dass wir hier ausgeglichen sind. Auf der einen Seite sicher nicht schwärmerisch, aber auf der anderen Seite Gefühlskälte gegenüber den Nöten, die wir sehen in der Welt. Das ist auch nicht Jesus ähnlich. Absolut nicht. Der Herr hat sich immer innerlich bewegen lassen, wenn echte Nöte da waren in den Menschen. Hier geht es darum, dass sie blind sind und sie merken und sie schreien zum Herrn. Herr, wir wollen sehen werden. In Markus 1, 41, da sehen wir zwei Aussätzige. Und der Herr nimmt sich auch ihrer Not an. Sie kommen zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus aber innerlich bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und spricht, ich will. Sei gereinigt. Innerlich bewegt. Und wir sehen, wie der Herr sich immer wieder und die verschiedensten Menschen mit ihren Nöten, die zu ihm kamen, wie er sich innerlich hat bewegen lassen. Er hatte eine Schau, er sah die Menschen in ihrer Not. Lukas 7, Vers 13. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Hier ist es die Witwe Zunein, die ihren einzigen Sohn verloren hatte. Und der Herr hatte Mitgefühl und er war innerlich bewegt. Liebe Geschwister, sieht man davon etwas auch in unserem Leben, wenn Nöte da sind. In der Gemeinde, in Geschwistern oder auch in der Welt, sind wir diesen Nöten kalt gegenüber oder lassen wir uns auch innerlich bewegen von diesen Nöten? Ich habe das Gefühl, dass es häufig unter Christen eine Kälte da ist, eine echte Kälte. Und dass wir manchmal richtig gleichgültig werden, abgestumpft. Und diese Kälte, die ist nicht Jesus ähnlich. Und dass der Herr uns doch eine neue Schau gibt für das, was da geschieht in dieser Welt und dass wir uns auch bewegen lassen, zuerst einmal innerlich. Und wenn eine innerliche Bewegung da ist, kann es sein, dass nachher auch eine äußere Bewegung folgt. Es gibt so viele Nöte in dieser Welt. Wir können nicht alle Nöte auf uns laden. Das konnte der Herr auch nicht, als er hier auf dieser Erde war. Aber wir sollen uns die Nöte nicht verschließen. Nun, der Herr hat die Nöte gesehen. Das war der erste Schritt. Dann hat er sich innerlich bewegen lassen von diesen Nöten. Das war der zweite Schritt. Und am Schluss tat er auch etwas. Dann war auch eine Aktion da. Eine Handlung. Eine Tat. Und da wollen wir jetzt einige Verse lesen und diese drei verschiedenen Stadien betrachten. In Markus 6, Markus 6, Vers 34, steht vom Herrn geschrieben, und als Jesus aus dem Schiffe trat, sah er eine große Volksmenge. Er sah, er hatte eine Schau. Und er wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er hat es dann nicht bei diesem Gefühlsbewegung bewenden lassen, sondern ist noch einen Schritt weiter gegangen. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und das war die Tat. Er sah, er wurde innerlich bewegt, und dann kommt die Tat, die Aktion. Und da können wir vom Herrn auch lernen. Der Herr Jesus will, dass wir ihm ähnlicher werden, auch in diesen Dingen, dass wir die Nöte sehen, dass wir uns bewegen lassen davon, uns in die Leute versuchen, uns in die Leute hineinzuversetzen und wirklich ihre Nöte empfinden. Ein Schaf ohne Hirte, was muss das für ein furchtbares Leben sein? Zerstreut, verschmachtet, irgendwo auf einem Berg allein, ohne Orientierung, ohne Hilfe, ohne Führung. Einsam und verloren. Und der Herr hat sie so gesehen. Und am Schluss hat er angefangen, sie vieles zu lehren, weil genau das war die Antwort auf ihre Not. Sie brauchten Belehrung. Sie brauchten das Evangelium, Worte, die sie zum Herrn, zum wahren Hirten führen würden. Er sah. Er wurde innerlich bewegt. Und dann tat er etwas. In Matthäus 14 sehen wir das wieder. Matthäus 14, Vers 14. Und als er hinausging, sah er eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Wiederum dasselbe. Er sah, er ließ die Not an sich herankommen und dann ging er hin und tat etwas, um die Not dieser Menschen zu lindern. In Lukas 10 haben wir das Gleichnis vom Samariter. Und da sehen wir dieselben Worte. Lukas 10, Vers 33. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, er sah den Menschen, der unter die Räuber gefallen war, als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen, als er fortreiste, zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm, trage Sorge für ihn und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Dieser Samariter, wissen wir, spricht vom Herrn Jesus selber, weil genau so war er. Er sah die Volksmengen, der Samariter hier, sah die Not dieses Menschen. Er wurde innerlich bewegt. Er konnte nicht einfach diese Not von sich wegstoßen. Und dann hat er etwas getan. Er sah, er wurde innerlich bewegt und dann kam die Tat. Und dieser Samariter hat sich das etwas kosten lassen. Zuerst einmal erste Hilfe geleistet. Dann hat er diesen Menschen von dort weggebracht, in eine Herberge. Das hat ihn Zeit gekostet. Das hat ihn auch Energie gekostet. Er konnte nicht mehr selber auf dem Esel reiten. Dann hat es ihn Geld gekostet. Er hat dem Besitzer der Herberge Geld gegeben, trage Sorge für ihn. Und er hat diesen Menschen geholfen, wirklich bis er so weit war, dass er wieder selber den Weg gehen konnte. Und das heißt, helfen, auf die Nöte der Menschen eingehen und versuchen, ihnen so zu helfen, dass ihnen am Schluss auch wirklich geholfen ist. Jemandem zu helfen ist gar nicht so einfach. Da kommen zum Beispiel Bettler, eine ganze Menge Bettler auf dich zu und die wollen Geld von dir. Ja, ist ihnen geholfen, wenn wir ihnen Geld geben? Da werden wir auch häufig innerlich bewegt, wenn du da auf der Straße eine Frau siehst, schmutzig und mit einem schmutzigen Kind in der Hand, und da wirst du innerlich bewegt. Ja, wenn du jetzt da Geld hineinschmeißt, hast du wirklich diesem Menschen geholfen? Das ist eine Frage. Jemandem wirklich helfen ist gar nicht so einfach. Möge uns doch der Herr offene Augen geben für die echten Nöte und dort, wo sie wirklich sind. Und wenn wir denken, wie es geistlich ausschaut in den Menschen, dann können wir doch nicht einfach unsere Augen verschließen, sondern wirklich versuchen, ihnen zu helfen, dem Herrn, ähnlicher zu sein. Wir können uns auch fragen, warum sind die beiden religiösen Profis einfach vorbeigegangen? Da kommt zuerst der Priester und von ihm steht geschrieben, Vers 31, und von ungefähr ging ein gewisser Priester jenes Weges hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Er hat ihn auch gesehen. Aber dieses Sehen hat ihn nicht dazu bewogen, etwas zu tun. Und so auch beim Leviten. Er hat es gesehen, aber ist einfach vorbeigegangen an der Not. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch solche werden mit der Zeit. Dass wir uns auf der einen Seite den Nöten nicht verschließen, dass wir kalt werden oder das Gefühl haben, das ginge uns nichts an, die Not, die in der Welt ist. Aber dass wir es auch wirklich lernen, den Menschen so zu helfen, dass ihnen wirklich geholfen ist. Jemandem echt zu helfen, ist gar nicht einfach. Aber möge der Herr es uns schenken, dass wir eine Schau haben für die Not, innerlich bewegt werden und dann auch richtig helfen. Richtig, auf die richtige Art und Weise, auf die Leute zugehen, ihren Nöten begegnen und ihnen versuchen, das zu geben, was sie wirklich brauchen. Und was die Leute heute brauchen, ist das Evangelium. Ihre größte Not ist eine geistliche Not. Ihre größte Not ist die Not ihres Herzens. Weil sie ewig von Gott getrennt sein werden, wenn sie das Evangelium nicht annehmen. Weil man ihnen grundsätzlich nicht helfen kann, wenn sie den Herrn Jesus nicht als Herr über ihrem Leben annehmen. Wir sehen dasselbe in Lukas 15. Lukas 15 im Bilde hier des Vaters vom verlorenen Sohn. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Wir sehen immer wieder diese drei Elemente in Gott, im Herrn selber. Er sah ihn und er wurde innerlich bewegt. Und es ist ihm tief gegangen. Und ich glaube, das ist das einzige Mal, wo wir in der ganzen Bibel im Bilde lesen, dass Gott rennt. Dass er es wirklich eilig hat. Das einzige Mal. Er rennt, er lief um seinen Sohn, seinen verlorenen Sohn, zu umarmen und zu küssen und wieder bei sich zu haben. Ja, das ist unser Gott. Und dieser Vater hat im Grunde genommen nicht viel machen können für seinen verlorenen Sohn. Er konnte nur leiden und konnte nur warten. Wir können manchmal in unseren Taten auch nicht viel machen für die verlorenen Menschen. Wir können hingehen, versuchen mit ihnen zu reden über das Evangelium. Wir können versuchen, ein Stück weit wenigstens ihre Nöte auf uns zu nehmen. Und trotzdem sollen wir einfach solche sein, die mehr unserem Herrn ähnlich sind. Der Jesus sagt in Johannes 4, seinen Jüngern, Johannes 4, Vers 35. Sage dir nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und schauet die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Schauet doch hin. Das sind Erntefelder. Der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Schaut doch einfach. Habt offene Augen. Tut eure Augen auf. Das Feld ist weiß. Geht hin, erntet. Und er bezieht sich natürlich auf seine Begegnung mit der Samariterin. Und er will den Jüngern damit sagen, das sind Leute, das sind Menschen und Seelen, die man für das ewige Leben ernten kann. Das sind welche. Und ihr sprecht, es geht noch 4 Monate. Schaut, es gibt welche, auch um uns herum. Kann es vielleicht solche geben, was wäre das für eine Tragik? Wenn unsere Nachbarin, unser Nachbar, offen wäre fürs Evangelium und sich bekehren würde, wenn jemand ihm das Evangelium brächte. Und wir denken, ja, das geht noch lange, bis sich jemand bekehrt. Und da sind sowieso keine Leute, die den Herrn heute suchen und die sind alle zu. Und was wäre das für eine Tragik? Wenn wir einfach keine, weil wir keine Sicht haben für unser Feld, dort wo wir stehen. Und häufig fehlt uns dieses Anliegen, diese Sicht, diese Schau. Und häufig fehlt uns dann auch dieses innerliche Bewegtsein. Dieses innerliche Bewegtsein. Um für die Not um uns herum, für unsere Familie, für unsere Nachbarn, für unsere Stadt, für die Nöte unserer Geschwister. Es fehlt uns die Sicht, es fehlt uns das innerliche Bewegtsein. Und darum fehlen vielleicht auch dann manchmal die Taten. Aber möge der Herr uns schenken, dass alle drei Dinge in ausgewogener Weise da sind. So wie der Herr ausgewogen war. Und dass wir dem Herrn ähnlich sind in diesen drei Stücken. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben die Nöte gesehen. Wir werden innerlich bewegt von diesen Nöten. Was sollen wir jetzt tun? Welche Tat, welche Aktion sollen wir starten? Der hat es uns selbst gesagt. Wir wollen noch einmal Matthäus 9 aufschlagen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und das ist die Tat, die erste Tat, die wir tun sollen. Nicht herumrennen wie die Wilden. Wir sollen zuerst einmal ins Gebet. Und wir sollen das Angesicht Gottes suchen und unser innerliches Erbarmen vor dem Herrn ausdrücken. Zuerst vor ihm. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Das ist unsere erste Tat. Da müssen wir vielleicht zuerst einmal treu werden. Und vor dem Herrn dann auch sagen, Herr Jesus, wie? Wen? Mich? Andere? Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Nun, das Wort senden hier ist das Wort, das eigentlich heißt werfen, hinauswerfen. Richtig, hinauswerfen. Also, dass der Herr dieses Hinauswerfen machen muss. Er muss Arbeiter, der Arbeiter sind wenige. Warum sind es wenige? Sind der Arbeiter wenige, weil es wenig Christen gibt? Weil es wenig Kinder Gottes gibt? Ja, es gibt schon nicht viel Kinder Gottes. Aber der Arbeiter sind noch wenige als Kinder Gottes. Warum? Der sagt uns nicht warum, er sagt nur eine Feststellung, es sind hier nicht viele. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, dieser Not zu begegnen. Bittet den Herrn der Ernte. Und hier geht es wieder darum, dass wir das Angesicht Gottes wirklich suchen. Herr, sende du. Wirf hinaus. Fang bei mir an. Herr, hier bin ich, sende mich. Dort, wo ich bin, dort in meinem Kleinen, in meinem Umfeld, dort anfangen. Herr, tu mir die Augen auf über die Nöte und was es zu tun gibt und was ich tun kann. Herr, sende mich. Und dann wird dir der Herr eine Not um die andere zeigen. Wenn wir anfangen, uns um andere zu kümmern und es lernen, anderen Leuten zu helfen, dann drehen wir uns vielleicht auch weniger um uns selbst und haben gar keine Zeit mehr so viel an uns zu denken, an unser Weh, an unser Ach, an unser Elend. Und dann sehen wir, dass es Leute gibt, die wirklich Nöte haben, geistliche, tiefe Nöte, und denen geholfen werden könnte. Wenn in unserem Herzen der Wunsch ist, ich möchte dem Herrn Jesus ähnlicher werden, dann müssen wir einfach vom Herrn lernen, von ihm selber. So ist unser Herr. Dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dann im Kapitel 10 sendet der Herr seine 12. Als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt. Und dann Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus, befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen, geht vielmehr hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht hin, predigt, das Reich der Himmel ist nahe. Und das ist die Art, wie man diesen Nöten begegnen kann. Es ist eine geistliche Not. Und auf diese Not sollen wir uns konzentrieren und uns vom Herrn senden lassen. Und möge es doch der Herr schenken, dass wir nicht gleichgültig werden, sondern innerlich bewegt sind. Wir haben eine Welt vor uns, die so viel Not hat. Und da möge der Herr Gnade schenken, in meinem und in deinem Leben, dass wir in echter Weise dieser Not begegnen. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir von dieser Freizeit nach Hause gehen und irgendwo in der ganzen Welt herumrennen und versuchen, alle Nöte dieser Welt jetzt zu lindern. Das ist nicht Gottes Wille. Wir müssen vor dem Herrn stehen und ihn zuerst bitten. Sende du. Die Werke müssen von dir kommen. Es darf nicht etwas von mir sein, eine Aktion aus meinem Fleisch, von mir selber. Herr, du musst senden. Sende du. Und es muss der Herr sein. Von ihm muss die Sendung kommen. Und wenn wir so vor dem Herrn stehen, dann werden wir erkennen, was unsere Aufgabe sein wird. Und dann wird der Herr sagen, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und du wirst im Kleinen so viel Nöte sehen, in deiner Gemeinde und in deinem Umfeld, dass du deine Zeit gut einteilen musst, aber dass du auch ausgewogen leben kannst. Ausgewogen, wie der Herr selber. Und dir Nöte zeigst, die der Herr dir aufs Herz legt und denen du begegnen kannst. Möge der Herr das schenken in unserem Leben. Wollen wir noch beten miteinander. Wir wollen uns in dieser letzten Stunde über ein Thema noch beschäftigen, das auch sehr wichtig ist und irgendwie vernachlässigt unter uns. Und das ist das Thema der Buße. Irgendwie haben wir den Eindruck, dass Buße etwas sei für die Ungläubigen und für die Unbeschnittenen an Herz und Seele. Und dann gehen wir hinaus und predigen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und haben es vielleicht verlernt, selbst Buße zu tun. Wenn man wirklich meint, Buße, das hat etwas zu tun mit der Bekehrung. Und wenn man sich einmal bekehrt hat, dann hat man ja schließlich Buße getan. Und die Welt haben wir auch verlassen. Und Freunde mit der Welt haben wir auch keine mehr. Und gehen jetzt in die Gemeinde jeden Sonntag. Unsere Freizeit ist bestimmt von religiösen Dingen. Unsere Beziehungen sind alles mit Geschwistern. Und lesen die Bibel und beten, wozu soll ich noch Buße tun? Mein Leben ist anders geworden, ist eine Veränderung da, und wir verlernen es, Buße zu tun. Ich habe das schon oft beobachtet. Je länger man Christ ist, desto weniger tun wir Buße. Und desto weniger erfahren wir, was wirklich Buße ist. Und es ist ganz tragisch, wenn man 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre gläubig ist und dann wirklich das Gefühl hat, man habe die Buße nicht mehr nötig. Und dann, wenn man das glaubt oder meint, dann wird man selbstgerecht. Dann wird man ein Pharisäer. Dann hat man das Gefühl, irgendwie, man drückt das nicht so aus, aber irgendwie doch gut gemacht. Ist wirklich gewachsen im Glauben. Wirklich was erkannt aus Gottes Wort. Und schließlich bin ich ja auch nicht eben erst geboren. Und es kommt so ein Gefühl auf von Selbstzufriedenheit, geistlicher Selbstzufriedenheit. Und geistlicher Blindheit auch. Und dann tun wir keine Buße mehr. Und es kann sein, liebe Geschwister, es ist eine Gefahr, dass wenn wir länger mit dem Herrn gehen, dass wir um die Buße herumgehen. Und anstatt Buße zu tun, das versuchen mit Diskutieren in die Hand zu bekommen, mit Reden, mit Anklagen, mit Kämpfen, mit geistlichen Kämpfen. Und es gibt nur so viel Elend heute unter Gläubigen. So viel Kämpfe, so viel Streitigkeiten, so viel Nöte in den Gemeinden, weil wir es einfach verlernt haben, Buße zu tun. Haben wir das schon einmal erlebt, dass eine ganze Gemeinde auf die Knie geht und Buße tut? Ganz Gemeinde. Und wirklich vom Geist Gottes erfasst ist über die eigene Sünde und Schuld und vor dem Herrn sich beugt, das sehen wir ganz, ganz selten in unseren Tagen. Aber auch in unserem Leben ist es vielleicht zur Seltenheit geworden, dass wir von Herzen Buße tun. Entweder haben wir der Buße nicht mehr nötig, und das wäre ja schön, oder dann hätten wir es nötig und sehen es vielleicht gar nicht mehr. Es gibt in der Bibel eine Bußfertigkeit. Oder wie es Römer 2, Vers 5 nennt, ein unbußfertiges Herz. Römer 2, Vers 4 und 5. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf. Am Tage des Zorns. Natürlich gilt das für die Ungläubigen. Weil der Gläubige ist ja gerettet vom Zorn Gottes. Aber wir wollen daraus lernen, dass es möglich ist, sich dem Wirken Gottes zu entgehen. Es ist Gott, der uns in seiner Gütigkeit zur Buße leiten will. Und das gilt auch für uns, das ist auch im Leben des Christen wichtig, dieses Leiten zur Buße hin zu erleben und zu erfahren. Dort, wo wir es nötig haben. Um Buße zu tun von Herzen, braucht es ein bußfertiges Herz. Ein unbußfertiges Herz ist ein Herz, das störrig ist, das sich der Buße widersetzt und das widerstrebt, wirklich Buße zu tun. Weil Buße tun ist etwas ganz Furchtbares für unser Fleisch. Es ist der Todesstoß. Buße tun heißt aufhören mit Diskutieren. Das lernen wir jetzt von Hiob. Buße tun heißt wirklich aufhören zu reden. Aufhören, sich herauszuwinden, herauszureden, die Sachen zu drehen und verdrehen und verkehren und versuchen, irgendwie sich selbst wieder ein gutes Licht zu stellen. Buße tun heißt einfach aufhören. Heißt, das Angesicht zu suchen und sich dort zu beugen. Echt zu beugen, zu demütigen vor dem Angesicht Gottes. Und das ist der Todesstoß für unser Fleisch. Das ist der Moment, wo das Kreuz in unserem Leben zur Anwendung kommt. Das ist jener Moment, wo wirklich der Herr wieder auf seinem Thron sitzt in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben geht. Aber in meinem Leben brauche ich Buße. Und ich muss mir immer wieder eingestehen, dass ich vielleicht der Erste bin, der Buße wirklich bedarf. Und darum bitte, liebe Geschwister, denkt nicht, dass es irgendwelche Superchristen gäbe, die da irgendwie schon 10 Kilometer in die Höhe gewachsen sind und die da irgendwo da oben in den Wolken schweben und über allem stehen. Das ist nicht die Realität. Wir sind alles elende, verlorene Sünder gewesen. Und jetzt, gerettet aus Gnaden, dürfen wir den Weg gehen mit dem Herrn unter seiner Gnade. Brauchen aber Buße und ein bußfertiges Herz, eine Bereitschaft, sich von Gott in die Buße leiten zu lassen. Und Buße ist auch eine echte Befreiung. Eine echte Befreiung. Ich weiß nicht, ob du Dinge in deinem Leben hast, die sich immer wieder wiederholen, wo einfach schwache Punkte da sind und da wiederholt sich immer wieder das gleiche Lied. Und man hat schon Angst, wieder mit der Sache zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich habe gesündigt. Und es solche Punkte gibt in unserem Leben, müssen wir einfach immer wieder bereit sein, uns in die Buße leiten zu lassen. Wir sollen lernen, in unserem Leben durch Buße tun. Und wir werden auch verändert, wenn wir wirklich Buße tun. Ich möchte einen Vers lesen aus den Klageliedern des Jeremia, Kapitel 3, Vers 40. Prüfen und erforschen wir unsere Wege. Und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Und das ist eine Bußfertigkeit, eine Bereitschaft, sich vom Herrn ausleuchten zu lassen, unsere Wege zu prüfen und zu erforschen und dann ins Licht Gottes zu treten und zum Herrn umzukehren, von ganzem Herzen. Vers 39. Was beklagt sich der lebende Mensch? Über seine Sünde beklage sich der Mann. Und das ist eine echte Klage. Das ist der Inhalt einer geistlichen Klage. Genau so sollen wir klagen vor dem Herrn. Über die eigene Sünde. Und Buße tun. Ich glaube, Buße tun ist das beste Mittel, um wirklich zu lernen. Aus Fehlern wird man klug, sagt man im Volksmund. Und wir sollen klug werden, wenn wir unser Leben anschauen und auf die Punkte schauen, wo wir der Buße bedürfen und uns dann vor dem Angesicht Gottes wirklich beugen. Nun, wie werden Gläubige in die Buße geleitet? Wir haben im Neuen Testament einige Verse, die über Buße der Kinder Gottes, der Gläubigen, sprechen. Und der eine Vers, den wir lesen wollen, ist in 2. Timotheus Kapitel 2, Verse 24 bis 26. Hier steht etwas geschrieben über die Buße der Gläubigen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Hier redet Gottes Wort von Gläubigen. Ein Knecht des Herrn soll
mit der Hilfe Gottes diese Leute so weit bringen, bis sie Buße tun, bis ihnen Gott Buße gibt. Davon werden wir ja dann noch hören von Elihu, der diesen Dienst wirklich getan hat. Und wie man einen solchen Dienst tun soll. Nun wollen wir uns einmal überlegen, wenn wir diesen Vers anschauen, diese Verse, wie kann es im Leben eines Christen ausschauen? Man kann als Christ ein Widersacher werden. Hier redet Gott über Widersacher, die wieder die Sache sind und die wieder die Sache gehen und wieder die Sache leben und sich wieder die Sache stellen, die im Reich Gottes Widersacher werden. Und genau solche werden wir, wenn wir nicht in der Buße vor Gott leben und uns nicht zurechtbringen lassen dort, wo wir es nötig haben. Vers 25 zur Erkenntnis der Wahrheit. Dass man in gewissen Punkten unseres Lebens wirklich die Wahrheit nicht mehr erkennt und in der Lüge lebt und der Lüge glaubt. Dass sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels. Ja, in diesem Fallstrick können auch Gläubige sein. Ein echter Fallstrick. Ein Strick, der Teufel um uns als Kinder Gottes binden kann. Oh, der Teufel ist sehr, sehr, sehr listig. Das beginnt ganz langsam. Ganz langsam in unserem Leben. Ich bin auch schon in solchen Fallstricken gewesen, nicht? Als Gläubiger. Noch gar nicht so lange her. Das merkt man gar nicht am Anfang. Und der Teufel, er bringt es einfach fertig. Und dann, wenn der Herr Buße schenkt, sind all diese Fallstricke weg. Und das ist befreiend. Und dann gibt der Herr wieder Gnade. Die von ihm gefangen sind, für seinen Willen. Kann ein Kind Gottes gefangen sein vom Satan für seinen Willen? Ja, da steht es geschrieben. Und wie kann ein Kind Gottes jetzt zur Buße geleitet werden? In der Hilfe von anderen Christen. Der Knecht des Herrn soll sich gebrauchen lassen von Gott, um anderen zu helfen, um sie zurechtzubringen, um sie in die Buße zu leiten, um sie vor das Angesicht Gottes zu stellen und dort zu kapitulieren. Und diesen Dienst sollen wir aneinander tun. Dazu sind wir zusammen. Dafür hat Gott uns zusammengebracht. Und wenn wir ein bußfertiges Herz haben, werden wir sehr, sehr empfindlich und sensibel sein auf Rat, auf Korrektur und auf Ermahnung von Seiten anderer Geschwister. Es könnte die Stimme Gottes sein in unserem Leben. Es könnte die Stimme Gottes sein. Und da müssen wir zuerst einmal eine Bereitschaft entwickeln, auch wirklich auf Rat zu hören. Und diese Bereitschaft haben wir von Natur aus überhaupt nicht. Wie oft haben doch Geschwister uns schon Dinge gesagt, uns aufmerksam gemacht auf gewisse Dinge in unserem Leben, die man einfach sieht und die andere viel besser sehen als wir selbst in unserem eigenen Leben. Und es Leute, es Geschwister gegeben hat, die den Mut hatten, uns darauf anzusprechen. Ich habe einmal ein Gebet gehört, das hat mich wirklich getroffen. Herr, hilf meinen Geschwistern, gib ihnen den Mut, damit sie mich ansprechen auf meine Sünden und Fehler. Ist dann schön, wenn man es dann auch akzeptiert, wenn es dann wirklich geschieht. Und nicht hässig reagieren. Was sagt er da auch? Ja, wie erlaubt er sich so etwas zu sagen? Sich wirklich fragt, Herr, willst du mich in die Buße führen? Dasselbe sehen wir auch in Matthäus 18, wo der Herr redet von Konflikten untereinander. Matthäus 18. Ein wunderbares Kapitel, das uns genau zeigt, wie wir unsere Bruderliebe ausleben sollen, ganz praktisch. Und unter anderem sagt der Herr, Vers 15, wenn aber dein Bruder wieder dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn dein Bruder wieder dich sündigt, wisse, genau so sollst du dich verhalten. Du sollst deinem Bruder eine Hilfe sein, dass er in die Buße kommt. Aber pass auf, sagt der Herr, pass auf, dass du nicht versuchst, den Splitter im Auge deines Bruders herauszuholen und nicht merkst, dass in deinem Augen ein Balken ist. Pass auf. Du magst den Splitter herauszuholen von dem Auge deines Bruders. Aber pass auf, in deinem Auge ist vielleicht ein Balken. Und das heißt, wir müssen einander helfen, in der Heiligung zu leben und selbst bereit sein, bußfertig zu leben. Und das ist das, was Gott will. Und das heißt, ein bußfertiges Herz zu haben und aufzumerken, wenn uns Geschwister ansprechen auf gewisse Dinge in unserem Leben. Die meisten von uns haben ja Angst, auf jemanden zuzugehen, wenn er gegen uns gesündigt hat. Angst vielleicht vor der Reaktion, Angst vor einem beleidigten Gesicht, Angst vor Streit und Auseinandersetzung. Liebe Geschwister, diese Angst wird dem Bruder genommen, wenn er weiß, dass wir ein bußfertiges Herz haben. Und es fällt uns manchmal sehr schwer, auf gewisse Geschwister zuzugehen, weil wir genau wissen, dass sie eben kein bußfertiges Herz haben. Und dann hilft dir niemand mehr. Dann hilft dir niemand mehr. Du hast deinen Bruder gewonnen. Du hast deine Schwester gewonnen. Wir brauchen diesen Dienst aneinander. Der Herr hat uns dazu zusammengeführt. Wir sollen einander praktisch helfen, in der Heiligung zu leben. Und das wird nur möglich sein, wenn man weiß, dass ich ein bußfertiges Herz habe. Dann werde ich meinen Geschwistern helfen, mir diesen Dienst zu tun. Oh, wie viel Elend, wie viel Not könnten wir uns ersparen untereinander. Wie viel Auseinandersetzungen, wie viel Stunden diskutieren und Streitigkeiten und weiß nicht, was es alles schon gegeben hat in der Christenheit. Könnten wir uns alles ersparen, wenn wir nur ein bußfertiges Herz haben. Und es ist wohlgefällig vor Gott, wenn wir aneinander diesen Dienst tun. Jeder von uns, glaube ich, hat Vergebung nötig. Jeder von uns ist einmal in der Lage, wo er eingestehen muss, dass er Schuld auf sich geladen hat, vor einem Bruder. Und dann gibt es nur eines: Buße tun. Echt Buße tun. Wir dürfen uns von unseren Geschwistern zur Zurechtweisung führen lassen. Gott will unsere Geschwister dazu benutzen, die Knechte des Herrn, die Mägde des Herrn, um uns ganz praktisch in der Heiligung zu helfen. Und das ist Christentum. Und das haben wir verlernt in unseren Gemeinden. Das haben wir verlernt. Wir sind viel lieber geneigt, eine fromme Maske anzuziehen, so tun, als ob nichts wäre, und zu heucheln und ein liebes Gesicht zu machen. Und da drin schaut es ganz anders aus. Liebe Geschwister, das ist Pharisäertum, das ist Heuchelei. Und da kann der Herr gar nicht mehr wirken. Da ist irgendwie der Heilige Geist blockiert. Und wir möchten ja, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und in unseren Gemeinden. Und dann müssen wir viel mehr lernen, Buße zu tun, echt Buße zu tun. Um Buße zu tun, braucht es Aufrichtigkeit. Es braucht Aufrichtigkeit und genau das gefällt dem Herrn. Psalm 11, Vers 7. Psalm 11, Vers 7. Denn gerecht ist der Herr. Gerechtigkeiten liebt er. Sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an. Der liebt Gerechtigkeiten. Wir dürfen nicht unsere Ungerechtigkeiten einfach zur Ecke biegen und irgendwie zu entschuldigen versuchen, um ein gutes Gesicht zu wahren. Wir müssen bereit sein, aufrichtig zu sein, Schuld einzugestehen, zuzugeben und zu sagen, ja Herr, es stimmt. Weil irgendwie wollen wir als Christen doch besser sein, als wir eigentlich sind. Irgendwie haben wir doch das Gefühl, unsere verderbte Natur hätte sich bessern müssen und es gibt es doch nicht, dass ich mich beugen muss vor Gott und vor meinen Brüdern. Natürlich gibt es das. Wir sind elende Menschen. Der Herr weiß, wie wir sind. Und was er will, was er anschauen will, sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an. Und da ist der Blick des Herrn wieder auf uns. Ehrlich, aufrichtig zu sein. Psalm 51, Vers 6 sagt David, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlernen. Du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Die Wahrheit im Innern. Zu stehen vor einer Sache und bereit sein, sich ins Licht stellen zu lassen, auch wenn wir dort im Licht Gottes als Elende dastehen, als Sünder, als Schuldige und vor den Herrn treten und uns wieder ganz neu vor ihm beugen. Ja, liebe Geschwister, der Herr hat Gefallen an Aufrichtigkeit. Wir sehen das auch im Lukas-Evangelium, wo steht im Kapitel 11, was der Herr doch ganz einfach mit einfachen Worten sagt, ab Vers 39. Der Herr aber sprach zu ihm, jetzt, ihr Pharisäer, reinige dir das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren. Toren seid ihr. Ihr wollt euer Äußeres bewahren und euer Inneres ist doch völlig dahin. Seid doch aufrichtig. Und dann gibt es nur eins, wenn man aufrichtig ist, Buße tun. Sich wirklich zu beugen. Ohne Aufrichtigkeit gibt es keine Beugung. Und es ist so eine Not im Volk Gottes, dass auch so wenig Aufrichtigkeit da ist. Wenn doch jemand gefehlt hat, dann soll er doch dazu stehen und nicht sich herauswinden. Er soll sein eigenes Ich in den Tod gehen. Genau dort wird dein Ich gekreuzigt. Dort hast du keine Chance mehr, weiterzuleben in deiner alten Natur. Dort wird der ganze alte Mensch zerbrochen. Und wenn wir sagen, Herr, zerbrich mich, dann sollen wir dazu dann auch bereit sein und uns in sein Licht stellen lassen. In 2. Korintherbrief, Kapitel 7, da redet Paulus zu den Korinthern und über ihre Buße. Und er war wirklich ermutigt, als er feststellte, dass sein Brief diese Geschwister wenigstens zum Teil in die Buße geführt hatte. Und wir lesen ab Vers 9, jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid Gott gemäß betrübt worden, auf dass ihr in nichts von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis Gott gemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Und sie eben dieses, dass ihr gottgemäß betrübt worden seid. Wie viel Fleiß hat es bei euch bewirkt? Sogar Verantwortung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Vergeltung. Ihr habt euch in allem erwiesen, dass ihr an der Sache rein seid. Buße tun ist eine Betrübnis vor Gott. Es ist eine Betrübnis gottgemäß. Und ein Betrübtsein vor dem Angesicht des Herrn. Es ist eine furchtbare Sache, Buße zu tun. Es ist eine totale Demütigung. Und wir müssen das immer wieder eingestehen vor dem Herrn, dass wir genau dieses Betrübtsein vor ihm brauchen. wenn wir Punkte haben in unserem Leben, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo wir gefangen sind wie Hiob, dann sollen wir doch immer wieder uns in diese Betrübnis, gottgemäße Betrübnis hineinleiten lassen. Und genau das wird Frucht bringen in unserem Leben. Fleiß, Vergeltung, Sehnsucht, Eifer, Furcht, Unwillen. Unwillen auch über unser eigenes, eigenmächtiges Verhalten, über unseren elenden Charakter, über unsere Sünden, Unwillen. Und diese Dinge kommen alle aus der Buße heraus. Und Paulus kann ihnen sagen, ihr habt bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Und genau das ist es, was Gott euch geben wollte. Und genau das ist gut und genau das brauchen wir. Buße tun ist also etwas Betrübendes, etwas Trauriges, etwas Tötendes. Wir sehen das auch in Jakobus 4. Da will uns auch der Jakobusbrief hinführen, wenn er sagt, ab Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Oder meinet ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Nahet euch Gott und er wird sich zu euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und trauert und weinet, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütiget euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Redet nicht wider einander, Brüder. Wer wider seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet wider das Gesetz und richtet das Gesetz. Jakobus ist ganz deutlich in dieser Angelegenheit, in dieser Sache. Und er sagt, der Geist, der in uns wohnt, er möchte uns in diese Buße hineinbringen. Er begehrt in uns mehr Raum zu haben. Er begehrt in uns mehr reden und mehr wirken zu können. Und Gott widersteht den Hochmütigen. Und die Hochmütigen sind solche, die eben an der Buße vorbei wollen. Die Hochmütigen sind solche, die nicht bereit sind, sich zu beugen vor dem Herrn, einzugestehen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn Gott auf dem Throne sitzt, wie wir es immer wieder gehört haben in diesen Tagen, wenn Gott auf dem Throne sitzt, dann gibt er Gnade. Nur von dort aus kommt seine Gnade. Und dass er auf dem Throne sitzt, auch in unserem Leben, nur Buße kann das bewirken. Nahet euch Gott, säubert die Hände, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, seid niedergebeugt, trauert, weinet, seid niedergeschlagen, betrübt. Buße ist nicht etwas Schönes. Buße ist etwas ganz, ganz Trauriges. Und trotzdem haben wir das nötig. Es soll uns zerbrechen und zerschlagen. Und dann wissen wir, dass der Herr uns erhöhen wird. Seine Augen sind auf die Aufrichtigen. Und in diesem Moment gibt es Befreiung in unserem Leben. Nun, der Teufel redet uns ein, was willst du jetzt schon wieder zu Gott gehen? Jetzt hast du schon wieder gesündigt, lass es doch sein. Hat doch keinen Sinn mehr, du machst es ja trotzdem wieder. Lass dich fahren, resigniere. Genau dorthin will es der Teufel bringen. Und genau da sollen wir widerstehen. Und wir sollen immer wieder vor das Angesicht Gottes gehen und uns immer wieder in die Buße leiten lassen. Und wenn der Herr uns auch ganz tief in die Schule nimmt und in gewissen Zeiten wird er das in unserem Leben tun, dann wird er seine Hand auf uns legen und er wird uns ganz tief in seine Schule hineinnehmen. Und irgendwelche Wege und Umstände und Situationen gebrauchen, um uns immer an diesem Punkt zu halten. Jawohl, dann sollen wir in einer Bußhaltung leben, den ganzen Tag. Ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich den ganzen Tag den Herrn um Vergebung gebeten habe. Und nicht einfach, weil ich seine Vergebung nicht annehme, weil ich genau wusste, Herr, vergib meinem Unglauben. Vergib meinem Unglauben. Jetzt habe ich wirklich Mühe, dir zu vertrauen. Und dieses nicht vertrauen wollen oder können von meinem boshaften Herzen immer wieder vor den Herrn bringen musste. Und der Herr hat mit Gnade angeschaut, dieses Unvermögen, und hat Gnade geschenkt. Und die Gnade des Herrn immer dann am meisten erfahren, wenn Bußfertigkeit da war. Zerbrich mich, Herr, ist ein Buch, das von William MacDonald geschrieben wurde. Und es sollte nicht nur gelesen werden, sondern wir sollten uns dann auch wirklich zerbrechen lassen von ihm. Wenn der Herr zerbricht, dann heilt er auch. Und die Frucht der Buße wird immer Freude, Frieden, ein wiederhergestelltes Verhältnis sein vor dem Herrn. Es gibt nichts, das man nicht durch die Buße vor Gott wieder ins rechte Licht bringen könnte. Wenn Buße geschieht, dann geschieht auch eine Wiederherstellung. Dann geschieht Gnade, dann geschieht Befreiung. Dann geschieht wirklich etwas Mächtiges in der unsichtbaren Welt und in unserem Leben. Liebe Geschwister, das Geheimnis ist einfach Buße. Wir kommen da nicht drum herum. Und der Herr möge uns geben, dass wir in einer solchen Haltung leben. Der sagt, glückselig sind die Armen im Geiste. Und die Armen im Geiste, das sind die, die wissen, dass sie von sich selbst nichts zu bringen haben. Nichts. Und alles von dem Herrn erwarten müssen. Alles. Und in dieser Haltung leben. Als Bettler, als Nichtsbesitzende, als Nichtshabende, als Nackte vor Gott, die alles von ihm nehmen müssen. Ja, auch jedes Kleinste, jedes bisschen. Wir sind von seiner Gnade völlig und total abhängig. Und wir gehören vor Gott in den Staub. Und dass die Gemeinde es verlernt hat, vor Gott Buße zu tun, das sehen wir auch in den Sendschreiben, in der Offenbarung. Der Herr gibt jeder Gemeinde, die Punkte hat, die ihm nicht wohlgefällig sind, eine einzige Therapie. Tue Buße! Tue Buße, ich gebe dir Zeit, Buße zu tun. Und von den 7 Sendschreiben sind nur 2, die der Buße nicht bedürfen. Aber 5 bedürfen der Buße. Und das ist ja auch schön, dass es Gemeinden gibt, die der Buße nicht bedürfen. Wahrscheinlich bedürfen sie der Buße nicht, eben gerade weil sie in der Buße leben. Es gibt nur einen, der keine Buße nötig hat. Das ist der, der Buße getan hat vor 5 Minuten. Kapitel 2, da sagt der Herr, Vers 2, ich kenne deine Werke, deine Arbeit, dein Ausharren, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, welche sie Apostel nennen und es nicht sind. Hast sie als Lügner erfunden, dass du Ausharren hast getragen um meines Namens willen. Du bist nicht müde geworden und das ist so schön und gut und ich kann das wirklich schätzen, was du da tust für mich. Es ist schön. Es freut mich, ich kenne deine Werke, sagt der Herr. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Das beginnt so leise, so fein in unseren Herzen. Wir bedürfen der Buße schon, wenn wir unsere beste, unsere erste Liebe nicht mehr auf den Herrn wenden. Dann beginnt das schon mit der Buße, mit dem Bedürfnis nach Buße. Und er redet das zu einer Gemeinde. Und er redet da, dass sie gefallen ist. Nun, wenn wir Buße tun, dann fallen wir nie weiter als in Gottes Hand. Aber nur, wenn wir Buße tun. Wenn wir keine Buße tun, dann fallen wir in eine andere Hand. In die Hände und die Fallstricke des Feindes. Aber wenn wir Buße tun, dann fallen wir nie tiefer als in Jesu Hände. Und der Herr ermuntert hier die Gemeinde in Ephesus. Tue Buße, tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so werde ich über dich kommen und den Leuchter aus deiner Stelle wegrücken. Aus deiner Stelle wegrücken. Ich werde dein Zeugnis wegnehmen. Liebe Geschwister, lasst uns in dieser Bußhaltung leben. Und lasst uns doch auch Buße tun. Warum sollen wir nicht Buße tun? Haben wir irgendetwas zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Ein schönes Angesicht. Dass wir nicht mehr so gut dastehen vor den anderen. Dass wir unseren guten Ruf verlieren. Oder was haben wir denn zu verlieren? Nichts. Absolut nichts. Wir sind doch schon nichts. Und wenn der Herr sagt, tue Buße, dann ist das die Therapie. Vers 16 haben wir die andere Gemeinde. Dort wurde eine falsche Lehre toleriert. Und der Herr sagt, Vers 16, tue Buße. Du darfst keine falschen Lehren bei dir tolerieren oder festhalten. Tue Buße. Es ist mir nicht wohlgefällig. Ob es jetzt die erste Liebe ist in unseren Herzen, die wir verlassen haben, oder ob es falsche Lehren sind. Die Therapie ist immer dieselbe. Tue Buße. Vers 21. Sind es sogar welche, die falsche Propheten tolerieren? Nicht nur eine Lehre, sondern auch Leute, die diese Lehre ausleben in der Praxis. Und es gibt nur eine Therapie, auch in diesem Fall. Ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurei. Sie will nicht Buße tun, das ist der tragischste Satz, den der Herr zu einer Gemeinde oder zu einem von uns sagen kann. Sie will nicht Buße tun. Sie weigert sich. Sie widersteht der Buße oder meinem Leiten in die Buße. Und wenn es keine Buße gibt in unserem Leben, dann kann der Herr nicht mehr wirken. Und dann sind wir wirklich arm dran. Kapitel 3, Vers 3, da redet der Herr zu solchen, die den Ruf haben, dass sie leben, aber doch tot sind. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Auch hier, es gibt nur ein Mittel, Buße tun. Es gibt nur ein Mittel. Auch manchmal in unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben, da wäre überhaupt kein Leben mehr da. Lieber Bruder, liebe Schwester, es gibt eine Therapie. Und wenn du zum himmlischen Doktor gehst in seine Sprechstunde, er wird auf seinen Krankenschein immer dieselbe Therapie schreiben. Er wird nicht hinschreiben, gehe hin in die Apotheke und besorg dir Beruhigungstabletten. Er wird hinschreiben, tue Buße. Das wird dir gut tun. Kapitel 3, Vers 19, da geht es um die Lauen. Und die nichts mehr erkennen, auch um die eigene Armut in ihrem geistlichen Leben nichts. Vers 15, ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch warm. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Du bist aber lau. Und dann sagt der Herr, du weißt gar nicht, wie lau du bist. Du bist jämmerlich, arm, blind, elend und bloß. Ich rate dir Gold von mir zu kaufen und Augensalbe, auf das du sehest. Vers 19, ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Buße hat auch etwas mit Eifer zu tun. Mit dem Willen, wirklich vor dem Herrn zu leben und für ihn da zu sein. Sei eifrig. Und er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das brauchen wir immer für die Ungläubigen. Der Herr steht vor deiner Tür und klopft an, und das stimmt auch. Aber er kann auch manchmal vor unserer Tür stehen und anklopfen und sagen, darf ich auch hineinkommen? Ich würde gerne mit dir zusammen sein. Es kann sein in unserem Leben, auch wenn wir schon länger mit dem Herrn sind, dass der Herr einfach weiter und weiter und weiter von unserem Leben wegkommt, weil der Teufel so unerhört listig ist. Unerhört pfiffig. Und auf einmal ist der Herr viel weit weg. Und wo ist er eigentlich in meinem Leben? Steht draußen und klopft an. Sei eifrig, tue Buße. Und dann müssen wir vor das Angesicht Gottes treten und uns von ihm zerbrechen lassen. Und das ist der einzige Weg. Durch diesen Weg muss es gehen, durch diesen Kreuzesweg, damit es in unserem Leben wieder vorwärts geht. Es gibt keinen anderen. Gibt es nicht. Vor dem Herrn stehen und Buße tun. Und dann werden wir auch lernen und sehen, dass es Veränderungen gibt. Und vielleicht musst du über dieselben Sachen 10-mal Buße tun am Tag. Gedanken, Haltungen, Taten. Und wenn du 10-mal am Tag Buße tust, dann wird das gut sein für dein Leben, denn der Herr weiß es. Und dich so lange vor dem Herrn echt beugst und immer wieder von ihm seine Gnade erfährst, seine Hilfe, sein Zurechtbringen. Jedes Mal die Verheißungen Gottes im Glauben, im Vertrauen in Anspruch nimmst, dann wirst du Veränderungen erfahren in deinem Leben. Dann wird Gott in deinem Leben etwas ändern. Du wirst am meisten lernen durch Buße tun. Buße tun, Beugung und Zerbruch. Es gibt es manchmal in unserem Leben, dass gewisse Kanaaniter nicht sofort zu bändigen sind. Das haben die Israeliten auch gemerkt. Im Buch der Richter steht geschrieben, sie konnten einige Kanaaniter nicht sofort austreiben. Sie versuchten es aus ganzer Kraft mit der Verheißung des Herrn und allem, und es steht geschrieben, und sie konnten sie nicht besiegen. Nicht, sie haben nicht gekämpft. Einige Stämme, die haben schon gar nicht angefangen zu kämpfen. Ach, da kämpfe ich gar nicht gegen die. Da mache ich eine gute Abmachung und eine Allianz, und wir versuchen miteinander zu leben und miteinander auszukommen. Und das soll nicht unsere Haltung sein, wenn Kanaaniter in unserem Leben sind, dass man dann sagt, ich versuche mich irgendwie mit dir zu einigen. Du darfst in meinem Leben leben und ich will dann irgendwo auch noch mein Leben mit Gott haben und wir leben dann halt so vielleicht im Frieden zusammen, mehr oder weniger. Geht nicht. Wir müssen den Kampf aufnehmen gegen diese Kanaaniter. Und es kann sein, wie es steht dort in Richter, sie konnten sie nicht austreiben. Sofort. Und das gibt es auch in unserem Leben und Gott lässt das zu. Eben gerade, dass wir immer ein Motiv haben, uns vor Gott zu demütigen. Und ein Mann Gottes hat mir einmal gesagt, Gott wird in unserem Leben immer ein Motiv schenken. Er wird immer besorgt sein, dass wir ein Motiv haben, damit wir uns beugen können. Immer. Und schaue doch dein Leben an, alles was da ist, an Schwachheit. Alles, was da ist an charakterlicher oder auch persönlicher Unfähigkeit, alles, was dich in Schwachheit hält vor dem Herrn, das ist alles da, damit wir diese Lektion lernen, damit wir uns beugen vor dem Herrn und damit der Herr wirklich je mehr in unserem Leben auf seinem Thron sitzen kann. Wollen wir doch uns von dem Herrn in die Buße leiten lassen. Persönlich, aber auch als Gemeinde, auch in unseren Gemeinden. Wenn nur mehr von dieser Buße da wäre, wie viel mehr Segen könnte der Herr schenken? Echten Segen, ne? Echten Segen. Wie viel mehr könnte der Herr wirken in meinem und in deinem Leben? Und es gibt vor dem Herrn, wenn wir Buße tun, immer wieder ein offenes Herz, ein Gott, der auf seinem Thron sitzt und von seinem Thron uns seine Gnade schenkt. Und aus dieser Gnade dürfen wir nehmen. Aus dieser Fülle dürfen wir schöpfen. Und dann vor ihm zu leben. Gott möge uns dabei helfen.